SR Info. Bilanz am Abend.
Mit Florian Mayer, guten Abend. Der Internationale Strafgerichtshof hat Haftbefehle unter anderem gegen den israelischen Premier Netanyahu und den aktuellen Anführer der Hamas erlassen. Dazu und zu den Reaktionen darauf gleich mehr zum Beginn unserer Sendung. Russland hat offenbar erstmals eine Interkontinentalrakete auf die Ukraine abgefeuert. Und ebenfalls Thema unserer Sendung die Krise bei VW und die Tarifverhandlungen. Alles bis 18 Uhr in der SR Info Bilanz am Abend.
SR Info.
Der israelische Premierminister Netanyahu, sein Ex-Verteidigungsminister Gallant und der Militärchef der palästinensischen Terrororganisation Hamas, al-Masri. Gegen alle drei wurden heute Haftbefehle vom Internationalen Strafgerichtshof erlassen. Allen drei werden demnach Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Mehr zu den Hintergründen von Ludger Katzmierzak.
Unter der Führung von Benjamin Netanyahu und Yoav Gallant habe Israel die Zivilbevölkerung in Gaza aushungern lassen, heißt es in der Anklagezusammenfassung. Absichtlich und wissentlich hätten der Premier und sein damaliger Verteidigungsminister den Bewohnern lebensnotwendige Mittel wie Nahrung, Wasser und Medikamente vorenthalten, als Methode der Kriegsführung, so das Gericht. Dies sei einer von zwei zentralen Anklagepunkten, erläutert Jöran Sleuter, Professor für internationales Strafrecht an der Universität von Amsterdam. Der andere große Komplex ist, dass sich die beiden als Befehlshaber auch für die Taten ihrer Untergebenen verantworten müssen, für die Angriffe dieser Untergebenen auf die Zivilbevölkerung in Gaza. Das ist die sogenannte Doktrin der Kommandantenverantwortung. Konkret geht es dabei laut Anklage um Verbrechen wie Mord, Verfolgung und die unmenschliche Behandlung von Zivilisten, begangen als Antwort auf den barbarischen Terrorakt der Hamas vom 7. Oktober 2023. Auch der Anführer der Terrormiliz, Mohammed al-Masri, ist nun offiziell zur Fahndung ausgeschrieben. Es ist allerdings unklar, ob dieser überhaupt noch lebt. Mit der heutigen Entscheidung folgt das sogenannte Weltstrafgericht einer Forderung der Anklagebehörde. Diese hatte bereits im Mai Haftbefehle gegen die Verdächtigen beantragt. Staats- und Regierungschefs genießen vor dem Internationalen Strafgerichtshof keine Immunität. Den Haag hat aber keine Möglichkeiten, Haftbefehle zu vollstrecken. Die Ankläger und Richter sind auf die Mitarbeit der 124 Länder angewiesen, die den Vertrag von Rom, das Gründungsstatut des Gerichts, unterzeichnet haben. Diese Länder, so der Jurist Jöran Sleuter, seien verpflichtet, die Gesuchten festzunehmen, sobald sie deren Grund und Boden betreten würden.
Besuche an andere Länder ist natürlich.
Andere Länder zu besuchen ist ab sofort ein Risikofaktor. Und ich denke, dass sie vorab sehr gut abwägen werden, ob sie in ein Land reisen können und da die Versicherung haben, nicht festgenommen zu werden. Russlands Präsident Putin und Sudans ehemaliger Präsident Bashir zeigen, wie unwahrscheinlich eine Auslieferung hochrangiger Politiker ist. Beide werden per Haftbefehl gesucht und sind immer noch auf freiem Fuß. Der niederländische Außenminister Caspar Veldkamp hat indes bereits angekündigt, dass sein Land sich an die Absprachen mit dem Strafgerichtshof halten werde. Auf einen Haftbefehl müssen wir natürlich erst reagieren, wenn so eine Person sich auf niederländisches Grundgebiet begibt und ein Auslieferungsantrag vorliegt. Das regelt der Vertrag von Rom, aber die Niederlande führen diese Haftbefehle im Prinzip aus.
Ein klares Statement ohne Frage, wie auch vom EU-Außenbeauftragten Borrell, der alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union aufgerufen hat, die Haftbefehle umzusetzen. Diese seien für Mitglieder bindend. Aber ist es tatsächlich so einfach, den israelischen Premier festzunehmen, sobald er beispielsweise deutsches Staatsgebiet betritt? Unter Juristen wie so oft eine umstrittene Frage. Max Bauer aus der ARD-Rechtsredaktion erklärt warum.
Juristisch muss man zwei Dinge klar unterscheiden. Einmal, ist der Internationale Strafgerichtshof überhaupt für die Strafverfolgung im Fall Netanyahu zuständig? Denn Israel hat den völkerrechtlichen Vertrag über den Gerichtshof nicht unterzeichnet und den Gerichtshof nicht anerkannt. Den Haag hält sich selbst trotzdem für zuständig. Die Richterinnen und Richter meinen, ihre Rechtsprechung erstrecke sich auch auf die Palästinensergebiete und damit auf alle humanitären Verbrechen dort. Interessanter als die Frage der Zuständigkeit ist aber die Frage, müsste Deutschland den jetzt erlassenen Haftbefehl gegen Netanyahu vollstrecken, wenn der israelische Premierminister deutschen Boden betritt? Diese Frage ist unter Juristen umstritten. Die eine Position ist: Netanyahus Immunität als Regierungschef schützt ihn davor, in Deutschland verhaftet und von der Bundesrepublik nach Den Haag ausgeliefert zu werden. Völkerrechtliche Verträge wie auch das Statut des Strafgerichtshofs würden nur zwischen Staaten gelten, die diese Verträge auch unterschrieben haben. Israel hat das nicht getan. Der Strafgerichtshof sei zwar gerade dafür da, schwerste Menschheitsverbrechen zu verfolgen und auch nicht vor Regierungschefs Halt zu machen, Voraussetzung sei aber, dass ein Staat aus eigenen Stücken bei diesem System der internationalen Strafverfolgung mitmacht. Israel habe sich dagegen entschieden. Außerdem sei dieser Fall der Immunität auch im Vertrag über den Internationalen Strafgerichtshof ausdrücklich erwähnt. Andere Völkerrechtler sehen Deutschland hingegen in der Pflicht. Es müsse den nun erlassenen Haftbefehl gegen Netanyahu vollstrecken, wenn Netanyahu das nächste Mal nach Deutschland kommt. Auch wenn die Verbrechen von Russlands Präsident Putin und die von Premier Netanyahu in keiner Weise zu vergleichen sind, bei Putin stehe Deutschland ja auch auf dem Standpunkt, dass seine Immunität als Staatsoberhaupt ihn nicht vor einer Auslieferung nach Den Haag schützen würde. Rechtlich sei das die gleiche Situation wie bei Netanyahu. Außerdem gäbe es eine Tradition im Völkerrecht, sogenanntes Völkergewohnheitsrecht, das für eine Festnahme von Netanyahu sprechen würde. Bei internationalen Tribunalen, die schwerste Menschenrechtsverletzungen ahnden, müsse die Immunität von Regierungschefs immer zurücktreten. Andere Juristen betonen hingegen, es gebe bisher nicht genug Fälle von Haftbefehlen gegen amtierende Staatschefs, um von einer völkerrechtlichen Regel zu sprechen, dass sich internationale Haftbefehle immer gegen die Immunität von Staatschefs durchsetzen. Es ist also juristisch umstritten, ob Deutschland den Haftbefehl gegen Netanyahu vollstrecken müsste.
Und wenig überraschend richtete sich der Blick unmittelbar nach der Meldung des Internationalen Strafgerichtshofes direkt in Richtung Israel. Wie reagiert die dortige Regierung auf die Haftbefehle gegen Netanyahu und Gallant? Erwartbar erbost und ungehalten, wie Julio Segador zusammenfasst.
In einer Erklärung aus dem Büro Netanyahus heißt es, Israel weise die absurden und falschen Anschuldigungen des Internationalen Strafgerichtshofes entschieden zurück. Dieses sei ein voreingenommenes und diskriminierendes politisches Gremium. In der Erklärung ist von einer antisemitischen Entscheidung die Rede. Wörtlich heißt es, die Entscheidung wurde von einem korrupten Generalstaatsanwalt getroffen und von voreingenommenen Richtern, die von antisemitischem Hass gegen Israel getrieben wurden. Und weiter, es gebe keinen gerechtfertigteren Krieg als den, den Israel seit dem 7. Oktober 2023 in Gaza führe, nach dem tödlichen Angriff der Hamas. Scharfe Kritik an der Entscheidung des ICC, auch von Israels Staatspräsident Isaac Herzog. Er spricht in einem Post auf der Plattform X von einer unerhörten Entscheidung, die in böser Absicht getroffen worden sei. Und wörtlich fügt er an, die Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofes macht die universelle Gerechtigkeit zu einer weltweiten Lachnummer. Scharfe Töne gegen die Entscheidung aus Den Haag kommt auch vom rechtsextremen Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir. Er spricht in seiner Reaktion von einer beispiellosen Schande, der einmal mehr zeige, dass der Internationale Strafgerichtshof antisemitisch sei. Er fordert als Reaktion auf den Richterspruch aus Den Haag die Annexion des Westjordanlandes. Im gesamten Land sollten jüdische Siedlungen gebaut werden, so Ben-Gvir. Zufrieden über den Richterspruch zeigen sich dagegen palästinensische Politiker. Husam Zomlot, der frühere Botschafter Palästinas in den USA, ein enger Weggefährte vom Palästinenser Präsident Abbas, erklärt, die Haftbefehle des ICC gegen Netanyahu und Gallant seien ein Schritt in Richtung Gerechtigkeit in Palästina. Es sei ein guter Tag für alle, die an den Internationalismus glaubten. Applaus für den Internationalen Strafgerichtshof auch von der Terrororganisation Hamas. Deren Sprecher Bassem Naim sprach in einer Mitteilung von einer historischen Entscheidung und einem wichtigen Schritt hin zu Gerechtigkeit für die palästinensische Sache. Jedem Kriegsverbrecher müsse die Botschaft übermittelt werden, dass er nicht ohne Strafe davonkommt.
Und damit wechseln wir in die Ukraine. Nachdem die mit Genehmigung westlicher Unterstützerstaaten Angriffe in tieferem russischem Gebiet gestartet hat, gab es nun offenbar die Reaktion darauf von russischer Seite. Der jüngste russische Angriff auf die Stadt Dnipro soll nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe mit einer Interkontinentalrakete durchgeführt worden sein. Einem Modell, das eine Reichweite von über 5000 Kilometern erreichen kann und in der Lage sein soll, einen Atomsprengkopf zu tragen. Was bei diesem Angriff aber zum Glück nicht der Fall war. Mehr von Rebecca Barth.
Es sind unscharfe Videos von Überwachungskameras, die eine neue Eskalationsstufe im Krieg gegen die Ukraine zeigen sollen. Mehrere hell leuchtende Geschosse fallen im Morgengrauen auf die ostukrainische Stadt Dnipro. Sie sollen von einer Interkontinentalrakete stammen, gibt die ukrainische Luftwaffe an. Frust bei Nika in Kiew, auch auf die westlichen Partner. Russland eskaliert einseitig und wir sind abhängig vom Verhalten des Westens, von seinem sehr unverantwortlichen Verhalten. Die Ukrainer werden bald einfach vernichtet. Sie habe keine Angst mehr, schiebt Nika noch hinterher, denn die habe sie in fast 3 Jahren Krieg verloren. Bei vielen legt sich Hoffnungslosigkeit über das Gefühl, ausgeliefert zu sein. Am Nachmittag meldet sich auch Präsident Zelensky zu Wort. Alle Parameter, Geschwindigkeit, Höhe, entsprechen denen einer ballistischen Interkontinentalrakete. Alle Expertengutachten sind in Arbeit. Offensichtlich nutzt Putin die Ukraine als Experimentierfeld. Von einer Interkontinentalrakete sprechen Experten ab einer Reichweite von 5.500 Kilometern. Mit ihnen könnte Russland Städte in Westeuropa erreichen, mit einigen Raketentypen sogar die USA. Die Vereinigten Staaten hatten am Mittwoch vor einem massiven russischen Luftangriff auf die Ukraine gewarnt und ihr Botschaftspersonal aufgerufen, im Homeoffice zu arbeiten. Russland sendet ein deutliches Signal, meint der Politologe Petro Oleschuk im ukrainischen Radio. Dabei spielt der Fakt eine Schlüsselrolle, dass interkontinentale Raketen vor allem als Träger von Nuklearwaffen wahrgenommen werden. Obwohl im Prinzip die meisten Raketen, die Russland gegen die Ukraine einsetzt, für den Einsatz von Nuklearwaffen verwendet werden können, doch alleine der Name interkontinentale ballistische Rakete ist eine Demonstration. Weniger an die Ukraine als an die westlichen Partner der Ukraine, dass es ernst ist, dass Russland bereit ist zur Eskalation. Es soll als Drohung verstanden werden. Echte Sprengköpfe hat Russland offenbar nicht eingesetzt. Auf den Videos, die den Angriff zeigen sollen, sind keine Explosionen zu erkennen, erklärt Experte Fabian Hoffmann von der Universität Oslo.
Also ich wäre sehr schockiert, wenn die Russen das in kurzer Zeit hinbekommen hätten, hier einen funktionalen und genauen konventionellen Gefechtskopf drauf zu montieren. Ich glaube, was man tatsächlich gemacht hat, ist, dass man einen Gewichtssimulator genommen hat, also einfach im Prinzip ein Stück Blei oder sonst was, was das Gewicht eines nuklearen Gefechtskopfs simuliert, was man auch dann für Tests verwenden würde, und hat diese Rakete einfach damit abgeschossen.
Trotz der russischen Eskalation dürfe der Westen jetzt nicht überreagieren, meint Hoffmann. Der Einsatz ohne Sprengköpfe zeige Russlands Furcht, internationale Partner zu verlieren, argumentiert Hoffmann.
Russland selbst hat sich zum Einsatz der Rakete nicht geäußert. Aus dem Kreml hieß es, dazu werde man nichts sagen. Und die Sprecherin des russischen Außenministeriums wurde per Telefonanruf mitten in einer Live-Pressekonferenz hörbar angewiesen, diesen Vorfall überhaupt nicht zu kommentieren. Wesentlich offener, weil natürlich auch Teil der Drohgebärde wird dagegen der heute verabschiedete russische Staatshaushalt kommuniziert. Zentraler Punkt, die Militär- und Sicherheitsausgaben des Landes. Die sollen im kommenden Jahr 40% des Gesamthaushaltes ausmachen. Dafür gibt es für Soziales dann weniger Geld. Dass die Staatsduma diesen Haushalt abgenickt hat, ist dagegen keine echte Nachricht. In Russland ist das Formsache, berichtet Frank Eichmann.
Спасибо всем.
Dritte Lesung, Abstimmung, keine Überraschung. Die Staatsduma bestätigte am frühen Nachmittag den Haushalt für das nächste Jahr mit breiter Mehrheit. Die Ausgaben werden bei umgerechnet rund 410 Milliarden Euro liegen. Das sind etwa 12 Milliarden Euro mehr als die geplanten Einnahmen. Dass dies ein weiterer Etat wird in einem weiteren Kriegsjahr, das hatte Finanzminister Anton Siluanov bereits bei der ersten Vorstellung der Zahlen Ende Oktober erklärt. Unter Berücksichtigung der Bedürfnisse des Verteidigungsministeriums und der anderen an der Sonderoperation beteiligten Sicherheitsstrukturen haben wir vorrangig einen Militärhaushalt erstellt. Die Zahlen sind im Vergleich zu diesem Jahr gestiegen. Es geht um den Kauf von Waffen und militärischer Ausrüstung, Geldzulagen für Militärangehörige, die soziale Unterstützung für Militärfamilien und die Modernisierung von Unternehmen der Verteidigungsindustrie. Im Vergleich zu diesem Jahr steigt der Militärhaushalt deutlich um 30%. Und das heißt, für das nächste Jahr etwa jeder dritte Rubel wird in das Militär gehen, umgerechnet 135 Milliarden Euro. Zählt man die Posten Militär und nationale Sicherheit zusammen, ergibt sich ein weiterer Rekordwert, nämlich 40% des Staatshaushaltes. Die Sozialausgaben dagegen werden im nächsten Jahr sinken, um knapp 10% auf dann umgerechnet 100 Milliarden Euro. war ursprünglich bereits für das nächste Jahr eine Senkung der Militärausgaben geplant, ist das nun verschoben auf 2026. Das nächste Jahr wird ein weiteres Jahr, in dem Russland wegen des Krieges gegen die Ukraine mit westlichen Sanktionen leben muss. Weitere Verschärfungen durch die USA und die EU sind in Vorbereitung. Kein Problem, so Finanzminister Siluanov in einem Interview mit dem russischen Staatsfernsehen. All diese Sanktionen, all die Restriktionen, die westliche Länder verhängen, treffen vor allem sie selbst. Wir sehen, dass die russische Wirtschaft wächst, obwohl sie über 2000 verschiedenen Beschränkungen unterliegt. In diesem Jahr wird das Wirtschaftswachstum bei etwa 4% liegen, im Westen dagegen bei 0, bestenfalls 0,1%. Aber natürlich gibt es deutliche Auswirkungen. Ihren Leitzins musste die russische Zentralbank auf inzwischen 21% anheben. Und die Inflation in Russland lag im Oktober offiziell bei 8,5%. Auch hier trotz allem Optimismus im neuen Staatshaushalt. Bereits im nächsten Jahr soll die Teuerungsrate sich mit 4,5% glatt halbieren. Der Staatshaushalt muss nach der heutigen Verabschiedung in der Staatsduma noch vom Föderationsrat abgesegnet werden. Auch das eine Formsache.
Was haben ein Impfskeptiker, ein Klimawandelleugner? Ein Arzt, der im Fernsehen Menschen empfohlen hat, regelmäßig an ihrem eigenen Urin zu riechen? Ein Politiker, dem Sex mit einer Minderjährigen vorgeworfen wird? Und eine Frau, die mal Teil eines großen internationalen Wrestling-Unternehmens war? Gemeinsam. Sie alle sollen das Kabinett um den designierten US-Präsidenten Donald Trump stellen, also entscheidende Posten innerhalb der US-Regierung ab dem nächsten Jahr einnehmen. Keine Pointe. Nina Barth in Washington hat sich mal angeschaut, wie die Chancen für ein paar dieser Kandidaten stehen, vom US-Senat tatsächlich bestätigt zu werden.
Trumps Personalentscheidungen sind Thema Nummer eins in den US-Medien. Vor allem die Personalie Matt Gaetz. Als Justizminister soll der rechte Hardliner der oberste Vertreter von Recht und Justiz in den USA werden. Seinen Posten als Abgeordneter hat Gaetz nach seiner Nominierung aufgegeben, wohl auch, um der Veröffentlichung eines Berichtes des Ethikausschusses über ihn zuvorzukommen. Gaetz bestreitet alle Vorwürfe, aber der Ausschuss hat monatelang gegen ihn ermittelt, unter anderem wegen des Vorwurfs, Sex mit einer Minderjährigen gehabt zu haben. Und nun hat der Ethikausschuss entschieden, seinen Bericht über Gaetz nicht zu veröffentlichen. Zumindest vorerst nicht. Es gab keine Verständigung darauf, den Bericht zu veröffentlichen, erklärte der Vorsitzende des Ethikausschusses, der Republikaner Michael Guest. Woraufhin die Demokratin Susan Wild verärgert klarstellte, der Ausschuss habe sich nur noch nicht einigen können. Es geht auch darum, ob der Bericht zumindest dem Senat zugänglich gemacht wird. Die Senatorinnen und Senatoren sind es, die den vorgeschlagenen Trump-Personalien zustimmen müssen, bevor sie ins Amt kommen. Auch republikanische Senatoren fordern daher den Bericht. Es gibt auch Gaetz-Kritiker, die sagen, Gaetz sei wegen seines angeblich geplanten Rachefeldzuges gefährlich. So warnte der demokratische Abgeordnete Eric Swalwell, als Justizminister und Generalstaatsanwalt werde Gaetz im Auftrag von Donald Trump dessen politische Feinde strafrechtlich verfolgen.
He is going to go in and politically punish Donald Trump's perceived enemies.
Hinter vorgehaltener Hand sagen offenbar auch einige republikanische Senatoren, sie würden möglicherweise nicht für Gaetz stimmen. Aber die Frage ist, wie viele? Die Republikaner haben im Senat eine knappe Mehrheit. Viele Abweichler können sie sich nicht leisten. Und Gaetz ist nicht der Einzige, der bei vielen die Alarmglocken schrillen lässt. Ein anderer ist Pete Hegseth, TV-Moderator beim rechten Sender Fox News, Ex-Soldat und Hardliner als Verteidigungsminister oder der Impfskeptiker Robert Kennedy Jr. als Gesundheitsminister. Möglich, dass Donald Trump Matt Gaetz als Justizminister vorgeschlagen hat, weil er davon ausgeht, dass der es nicht durch den Senat schafft und andere umstrittene Kandidaten dadurch bessere Karten haben, weil sie im Vergleich wählbarer erscheinen.
17.49 Uhr, Sie hören die SR-Info-Bilanz am Abend. Wie steht's um die Kanzlerfrage innerhalb der SPD und welche Rolle spielt Olaf Scholz dabei tatsächlich selbst? Darum geht's gleich. Vorher die Nachrichten von Peter Weizmann.
UN-Generalsekretär Guterres hat die Teilnehmer der Weltklimakonferenz in Aserbaidschan aufgerufen, sich zu einigen. Guterres sagte, ein Scheitern sei keine Option. Knackpunkt ist die Frage, wie viel Geld die Industriestaaten den Entwicklungsländern zur Verfügung stellen, um die Folgen des Klimawandels zu bewältigen. Die 100 Milliarden US-Dollar, die die Industriestaaten pro Jahr zugesagt haben, sind den Entwicklungsländern zu wenig. Gleichzeitig fordern die Industriestaaten, dass auch wohlhabende Schwellenländer wie China und die Golfstaaten sich beteiligen. In Saarbrücken-Duttweiler hat ein Mann zwei Brandsätze in die Wohnung seiner Mutter geschleudert. Wie die Polizei dem SR bestätigte, hatte der 36-Jährige am späten Vormittag zunächst die Tür eingetreten und dann die beiden Molotow-Cocktails in die Wohnung geworfen. Die Mutter wurde leicht verletzt. Der mutmaßliche Täter ist laut Polizei mittlerweile festgenommen worden. Der Vorfall habe sich in einem der oberen Stockwerke eines Hochhauses in der Bruchwiesenanlage in Duttweiler ereignet. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, allerdings mussten sämtliche 39 Wohnungen des Hochhauses evakuiert werden. Im Zusammenhang mit Betrügereien in ehemaligen Corona-Testzentren hat es im Saarland eine weitere Razzia gegeben. Wie die Staatsanwaltschaft dem SR bestätigte, wurden gestern insgesamt 5 Objekte im Regionalverband Saarbrücken, im Saar-Pfalz-Kreis sowie in den Kreisen Neunkirchen und St. Wendel durchsucht. Beschuldigt seien insgesamt 3 Männer im Alter von 33, 37 und 58 Jahren. In deren Wohn- und Geschäftsräumen sei umfangreiches Beweismaterial sichergestellt worden. Sie sollen bei der Kassenärztlichen Vereinigung mehr Corona-Tests abgerechnet haben, als tatsächlich durchgeführt worden waren. Aktuell geht die Staatsanwaltschaft von einem Gesamtschaden im 6-stelligen Bereich aus. Insgesamt laufen im Saarland rund 50 Betrugsverfahren gegen 180 ehemalige Betreiber und Mitarbeiter von Corona-Testzentren. Die Moderne Galerie in Saarbrücken zeigt ab Samstag Illustrationen von Marc Chagall. Rund 120 Grafiken sind in der Schau Marc Chagall, die Heilige Schrift, zu sehen. Ausgestellt werden unter anderem farbige Lithografiefolgen, die jeweils als Doppelausgabe der Kunst- und Literaturzeitschrift Werf Ende der 1950er Jahre erschienen. Wie die Moderne Galerie in Saarbrücken mitteilte, hat Chagall die biblischen Illustrationen als den Höhepunkt seines eigenen grafischen Werkes betrachtet. Die Ausstellung läuft bis zum 13. April nächsten Jahres.
SR Info.
Egal welches SPD-Mitglied sich aktuell zur Kanzlerfrage zu Wort meldet, das Ergebnis ist immer das gleiche. Keine konkrete Antwort auf die Frage, wer wird Spitzenkandidat der SPD. Momentan ganz aus der Debatte verschwunden seit dem G20-Gipfel Olaf Scholz selbst. Torben Ostermann über das Ringen der SPD um die K-Frage.
Während Olaf Scholz eben noch auf der großen politischen Weltbühne stand, ist es nun ruhig um ihn geworden. Der Kanzler hinter den Kulissen seiner eigenen Partei. Dort, genauer gesagt in der SPD-Spitze, weiß man, dass der ganze Prozess gerade nicht gut läuft. Dass jeder Tag, der mit Personaldiskussionen vergeht, die SPD eher schwächt als stärkt.
Aber wann wir Entscheidungen treffen und wie wir sie treffen und wann sie bekannt gegeben werden, das entscheiden schon wir in der Spitze. Und das lassen wir uns auch von der Öffentlichkeit nicht aufdrücken. Wir haben einen Plan. Wir haben eine Idee, wie wir diesen Wahlkampf gewinnen wollen. Es geht um eine Richtungsentscheidung und dafür gehen wir die Schritte jetzt.
So der Parteivorsitzende Lars Klingbeil mit dem Versuch, entschlossen zu wirken. Aber es vergeht kein Tag, an dem sich niemand aus der SPD meldet und Medien das aufgreifen. Da ist zum Beispiel Juso-Chef Philipp Thürmer, der sagt, es sei kein Naturgesetz, dass der Kanzler auch der Kanzlerkandidat werde. Es sei durchaus möglich, auch mit einem anderen Kandidaten ins Rennen zu gehen. Anders äußert sich Karl Lauterbach, der Gesundheitsminister im Kabinett Scholz.
Für mich ist Olaf Scholz der klassische Kandidat. Er ist der Bundeskanzler, er hat eine gute Arbeit gemacht, ein sehr guter Wahlkämpfer. Damit sind wir mit einem Kanzlerkandidaten unterwegs und das muss auch schnell bestätigt werden.
Vielleicht ist das gerade die einzige Sache, auf die sich die allermeisten Sozialdemokraten einigen können. Eine Entscheidung muss schnell fallen. Der SPD-Abgeordnete Ralf Stegner kritisiert die Parteispitze deutlich. Er sei erstaunt darüber, warum die Aufbruchstimmung nach dem Lindner-Rauswurf nicht genutzt worden sei, sagte er dem Spiegel. Das, was die SPD-Spitze gerade mache, sei alles andere als Führung, ergänzt er. Wahrscheinlich wäre allen lieber, dass gerade mehr über die Eignung von CDU-Chef Friedrich Merz diskutiert wird, statt über das eigene Spitzenpersonal. Und der Kanzler, der mischt sich öffentlich gerade nicht ein. Zuletzt hatte sich Scholz aus dem Ausland gemeldet, aus dem 12. Stock eines Hotels in Rio de Janeiro, im Interview mit der ARD.
Die SPD und ich wollen gemeinsam gewinnen und wir haben ja schon gezeigt, dass wir das können. auch aus einer Ausgangslage, wo die Umfragen das nicht hergeben.
Vielleicht ist die Öffentlichkeit morgen schlauer, denn morgen tritt Olaf Scholz wieder öffentlich auf. Und zwar bei einem Termin von Kommunalpolitikern. Ein drittklassiger Termin normalerweise, aber die Zeiten sind eben nicht normal und deswegen reicht allein die Ankündigung, dort zu sprechen, um die Gerüchteküche in Gang zu setzen. Was wird er dort sagen? Fällt die Entscheidung vielleicht in den nächsten Stunden? Morgen weiß Deutschland vielleicht schon mehr.
Bei VW in Wolfsburg lief von heute Vormittag bis in den späten Nachmittag die dritte Verhandlungsrunde zum Haustarifvertrag. Die Verhandlungen fallen mitten in die Krise, in der sich der deutsche Traditionsautobauer befindet. Die Gewerkschaften hatten bereits Einsparmaßnahmen seitens der Belegschaft vorgelegt, im Milliardenumfang, und forderten auch entsprechende Bewegungen auf der Arbeitgeberseite. Tom Hildebrand zum aktuellen Stand.
Ab Dezember werden VW-Beschäftigte ihre Arbeit niederlegen. Wie groß die Aktionen ausfallen und an welchen Standorten die Bänder stillstehen, sagt die IG Metall aber noch nicht. Es brauche jetzt den Druck der Belegschaft, erklärte IG Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger. Es gehe darum, Volkswagen über den Graben zu tragen, so Gröger wörtlich. VW habe weiter keinen eigenen Vorschlag gemacht, wie die Sparziele auch ohne Werksschließungen und Massenentlassungen erreicht werden können. Deswegen die Warnstreiks. Gleichzeitig sieht die Arbeitnehmerseite weiterhin die Chance, sich zu einigen. Am 9. Dezember setzen sich beide Seiten wieder zusammen. Der Deggendorfer Wirtschaftspsychologe Tobias Nickel beobachtet den Konflikt aus der Ferne. Er rechnet nicht mit einem schnellen Durchbruch.
Die Fronten sind ziemlich verhärtet, weil keiner der Parteien irgendwie eine Aussicht hat, ohne Schaden aus dieser Situation herauszukommen. Also entweder muss ich irgendwelche Einbußen beim Gehalt hinnehmen oder ich muss Werke offen halten, die eigentlich nicht effizient sind. Eine Lösung kann nur dadurch erfolgen, dass man ein großes gemeinsames Ziel hat, hinter das sich alle loyal und solidarisch stellen.
Das große gemeinsame Ziel gibt es. VW muss die Krise überstehen. Europas größter Autobauer muss günstiger produzieren. Nur, wie lässt sich das erreichen? Volkswagen will ans Geld seiner Beschäftigten. Minus 10% für alle, vom Band bis zur Chefetage. Das ist die Forderung. Und VW bleibt auch bei seinem Plan, notfalls einzelne Werke zu schließen, damit der Gewinn wieder stimmt. Was die Mitarbeiter davon halten, machen sie zum Verhandlungsauftakt deutlich. Aus vielen Teilen Deutschlands sind sie nach Wolfsburg gekommen.
Wir wollen heute erreichen, dass alle Standorte gesichert werden, dass die Beschäftigung gesichert wird und die Unsicherheit endlich von den Schultern der Beschäftigten genommen wird.
Wir kämpfen. Wir kämpfen für alles und für unsere Arbeitsplätze und dass unser Werk auch weiter bestehen bleibt.
Ja, wir sind sowas von kampfbereit. Ostfriesland ist hier, Ostfriesland, wir stehen vor Ostfriesland ein und wir kämpfen zusammen, alle.
Trillerpfeifen, Buhrufe, bengalische Fackeln und Pfiffe für die Manager. Mehrere tausend VW-Arbeiter sind da, um der VW-Verhandlungskommission die Meinung zu sagen. Auch Olaf Wöckener aus dem Wolfsburger Stammwerk ist dabei. Er ist sauer auf die VW-Spitze.
Denn es ist ja nicht unser Verschulden, dass jetzt solche Fehler vorliegen. Wir haben eine falsche Modellstrategie aufgelegt. Es ist unter Herbert Dies schon einiges falsch gemacht worden, es ist fortgesetzt worden. Wir können mit Sparen jetzt hier nichts erreichen. Wir müssen unbedingt neue Modelle entwickeln und uns weiterentwickeln. Denn Stillstand ist Rückschritt jetzt, das können wir uns nicht leisten.
Volkswagen steckt in der Klemme. Das China-Geschäft läuft nicht mehr rund. Die Gewinne aus Fernost fehlen jetzt, um die Probleme zu Hause in Deutschland zu übertünchen. Bei den Elektroautos hat VW Fehler gemacht. Dazu kommt der Zickzackkurs in der Politik, was die Förderung angeht. Die IG Metall kennt die Probleme. Die Gewerkschaft würde deshalb für 2 Jahre geringere Boni und Sonderzahlungen hinnehmen. Außerdem wären die Mitarbeiter bereit, auf eine Tarifsteigerung zu verzichten. So könnte die Arbeitnehmerseite einen Sparbeitrag von rund 1,5 Milliarden Euro leisten, sagt IG Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger.
Wir haben diesen großen Schritt jetzt gemacht. Die Belegschaft hat jetzt diesen großen Schritt gemacht. Und jetzt brauchen wir einen großen Schritt der anderen Seite. Und dann kann es auch gelingen, vor Weihnachten zur Lösung zu kommen.
Volkswagen schreibt zwar weiter schwarze Zahlen. Aber VW braucht das Geld dringend, um in neue Automodelle, Technik und Software zu investieren.
Damit zur hiesigen Stahlindustrie. Im Stahlwerk Buhs soll die Kurzarbeit für die rund 300 Beschäftigten vorerst ausgesetzt werden. Nach wie vor sei die Geschäftslage für das Stahlwerk aber schwierig. Die Hintergründe dazu von Lars Ohlinger aus der SR Wirtschaftsredaktion.
Die seit Juli umgesetzte Kurzarbeit gilt nun erst einmal nicht mehr im Stahlwerk Buhs. Allerdings wird sie im Februar wieder eingeführt, wurde den 300 Mitarbeitern gesagt. Nach SR-Informationen bestellt ein wichtiger Großkunde in Buhs keine Stahlprodukte mehr. Ein Arbeitsplatzabbau war aber auf der Betriebsversammlung kein Thema. Schon länger kämpft das Stahlwerk mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Besondere Probleme bereitet dem Werk in Buhs der hohe Strompreis. Der Standort des Unternehmens Georgs Marienhütte produziert mit einem Elektroofen Stahl. Dafür sind große Mengen Schrott und viel Strom nötig. Deswegen soll im kommenden Jahr die Produktionszeit verlagert werden. Dadurch wird gehofft, Strom günstiger kaufen zu können.
Fehlen uns noch die Wetteraussichten. Es wird morgen bewölkt. Dazu kommen Regen, Schneeregen und Schneeschauer bei minus 1 bis 3 Grad. Am Samstag dann wieder trocken bei 1 bis 5 Grad. Und Sonntag taut es quasi auf. Viel Sonne bei 11 bis 15 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend. Und damit auch meine letzte Sendung an dieser Stelle. Vielen Dank für Ihr Interesse, Ihre Zeit und auch Ihre Anmerkungen zu unserer Sendung. Und ein Dank an das gesamte Team der Bilanz. Bleiben Sie uns gewogen, interessiert und kritisch. Mein Name ist Florian Mayer. Machen Sie es gut.